Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.
Wenn Kinder vor den Eltern sterben, dann scheint es, als ob Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Denn wenn deine Eltern sterben, verlierst du deine Vergangenheit. Wenn dein Kind stirbt, verlierst du deine Zukunft. Wie geht man als Vater, als Mutter, als Schwester mit dem Verlust des Kindes um? Darüber sprechen wir in diesem Podcast mit Michael aus Steg-Aurach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du deine Gedanken, deine Gefühle und eure Geschichte gemeinsam mit uns teilst. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo.
Ja, und wie immer natürlich an der Seite ist der Palliativmediziner mit ganz viel Herz. Herzlich willkommen, Dr. Jörg Kuno.
Hallo, Katrin.
Michael, wenn du an Sophie, an deine Tochter denkst, an was denkst du da? Was siehst du?
Fröhliches, intelligentes, schlaues Kind sehe ich da, die bis zum Schluss ihre Lebenslust nie verloren hat. Sie hat trotz der Ausweglosigkeit der Situation hat sie immer gegen die Krankheit angekämpft. Also sie hat ihren Tumor einen Namen gegeben, gleich von Anfang an, ohne externe Einflüsse. Sie hat gesagt, das ist der Karl Friedrich und den tun wir jetzt richtig ärgern mit Chemo, dass man schlecht wird und mit Bestrahlung, dass er quasi gegrillt wird. Und die hat bis zum Schluss gegen den Tumor wirklich angekämpft, wo wahrscheinlich ein Erwachsener das nicht so gemacht hätte.
Der Karl Friedrich. Was war der Karl Friedrich für einer? Nimm uns mit.
Der Karl Friedrich, das war ein Hirntumor. Ein DIBG auch genannt, das ist ein diffus intrinsischer Bondskleom, der eigentlich nur Kinder bis 15 Jahre betrifft. Und das ist eine sehr seltene Erkrankung. Und von daher gibt es halt wenige Möglichkeiten, das zu therapieren, beziehungsweise es ist auch wenig in der Forschung. Es werden wenig Gelder bereitgestellt, weil es halt so selten ist. Und der ist bis jetzt eigentlich immer tödlich. Die Langzeitüberlebenden, es gibt seltene Fälle, die sind 5 Jahre. Aber normal, die mittlere Überlebenszeit ist so 10, 11, 12 Monate. Und je jünger das Kind ist, umso schneller geht es eigentlich. Also wenn man es mit 10, 11 erst kriegt, dann hat man ein bisschen längere Zeit, weil man wahrscheinlich nicht mehr so schnell wächst. Aber im kleineren Alter, also es gibt welche, die haben die Diagnose und nach 2, 3 Monaten sind sie dann schon verstorben.
Wahnsinn. Wann habt ihr die Diagnose bekommen? Wie alt war Sophie?
Die Sophie, das war 2017, da war sie 7. Also im Dezember 2017 haben wir die Diagnose bekommen. Wie hat es angefangen? Mit Kopfweh, Schwindel, nächtlichen Erbrechen. Und dann haben wir gesagt, was ist das jetzt? Sind zum Kinderarzt. Der Kinderarzt hat vielleicht gedacht, was mit den Augen. Habe ich gleich untersuchen lassen. Und dann nach einer Woche eigentlich war es den Kinderarzt dann auch zu blöd. Der hat dann gesagt, nee, geht's jetzt sofort ins Krankenhaus. Was er absolut richtig war für ihn. Und dann sind wir ins Krankenhaus. Und dann, durchs MRT ist dann die halbe Diagnose rausgekommen, dass ein Hirntumor da ist. Das war natürlich ein Riesenschock für alle. Aber wir wussten nicht genau, welcher das ist. Und dann ist 2 OPs hat sie dann gehabt, 2 schwere am Kopf. Einmal ist so ein Überdruckventil eingebaut worden, ein Shunt, dass quasi das Hirnwasser abgeleitet wird, dass der Druck vom Kopf genommen wird, dass sie keinen Kopfweh mehr hat. Und dann eine Woche später ist eine Biopsie gemacht worden. Und aufgrund dieser Biopsie hat man dann eben festgestellt, dass es eben dieser speziell mutierte Hirntumor ist. Und die endgültige Diagnose haben wir dann 2017, kurz vor Weihnachten, gekriegt. Ja, und seitdem haben wir dann mit dem, mit der Diagnose leben müssen.
Ich habe im Vorfeld, als der Michael oder als wir uns darüber nochmal unterhalten haben, auch nochmal natürlich ein bisschen recherchiert. Und es ist so, dass man Gespür bekommt, also die Kindererkrankungen, die letztendlich zum Tode führen, sie in geringeren Zahl sind es Tumorerkrankungen. Also die Kinder, die sterben oft an Stoffwechselerkrankungen. Aber wenn Kinder an Tumorerkrankungen sterben, dann sind es ungefähr 1800 Kinder im Jahr in Deutschland. Und ein Viertel von denen sterben an an Organtumorerkrankungen, wie unter anderem die Erkrankung, die Sophie hatte. Und wenn man das jetzt aber mal schaut, wie viele, weil es wirklich eine so seltene Krankheit ist, sind, wie viele sind, dann sind es knapp 300 Kinder in Nordamerika und Europa zusammen pro Jahr. Das drückt auch so ein bisschen vielleicht auch das Forschungsdesinteresse aus, was der Michael am Anfang ja auch gesagt hat, wo keine Gelder bereitgestellt werden, wo jetzt nicht wirklich vielleicht auch ein Stück weit damit mit einer Therapie Geld verdient werden kann, weil es einfach zu wenig ist. Und die Industrie sagt, warum sollen wir denn da groß recherchieren? Ich will es gar nicht bewerten. Also ich will es nicht verstehen und ich will es aber auch nicht abwenden. Ich will es einfach nur beschreiben. Und das macht natürlich die Schwierigkeit für die Eltern, weil denen ist es völlig egal, ob das Kind die Erkrankung hat, denke ich, oder die Erkrankung oder die Erkrankung. Das ist krank und das Kind wird nicht gesund werden. Und wenn man nur ein bisschen recherchiert, und wir sind ja heute alle sehr schnell auch im Netz, was Recherche angeht, mündig selber zu recherchieren, ob man dann die richtigen Seiten findet, das ist immer die andere Frage. Aber und du dann liest als Elternteil, diese Erkrankung ist nicht heilbar, beziehungsweise diese Erkrankung endet tödlich und dann hast du auch noch ein Zeitfenster von 10, 11 Monaten, dann ist es natürlich etwas, was einen extrem fassungslos macht, den Boden wegzieht. Und es ist alles natürlich geschuldet, weil da auch kein Ansatz dahinter ist, zu sagen, okay, ich habe eine Motivation, weil ich kann als Pharmaindustrie vielleicht damit auch Geld verdienen. Und ich glaube, das war ein Stück weit auch das, was dem Michael so aufgefallen ist.
Ja, klar. Das es gibt Studien gibt's dazu, ja, gibt's, aber die Studie ist schon seit vielen, vielen Jahren gleich. Und da wird halt einfach nichts investiert in die Erforschung dieser Krankheit. Wo kommt's her? Und wenn es da ist, wie kann man es bekämpfen?
Ich habe ja auch eine Tochter. Lotte ist auch 2010 geboren. Und als du das dazu erzählt hast, habe ich bei mir einfach nur körperlich gemerkt, wie sich so eine Angst breit macht. Obwohl ich kein ängstlicher Mensch bin. Diese Vorstellung zu haben, ich bin halt Kopfschmerzen, ich gehe zum Kinderarzt, wir lassen die Augen abchecken, also so wie du das beschrieben hast. Und dann dieser Moment, wo das MRT einfach Fakten erstmal liefert, konntest du diese Fakten für dich aufnehmen oder hast du gesagt, nee, kann nicht sein?
Ja, das war irgendwie unglaubwürdig alles. Also ich bin von der Arbeit heimgefahren, ich habe das dann telefonisch mitgekriegt, weil gut, das Kind ist im Krankenhaus, ja, machen wir eine Standarduntersuchung, wird schon nichts Schlimmes sein, man geht ja immer vom Besten aus, also man rechnet ja nie mit. Also solchen Gedanken macht man sich überhaupt nicht. Ich hätte noch 70 Kilometer zu fahren gehabt, hat es die Frau eben gesagt. Und ich wollte eigentlich noch selber heimfahren, aber ich habe körperlich gemerkt, das geht nicht. Also ich bin noch 5 Kilometer kommen am Parkplatz dran, sage, das ist Harakiri, wenn ich das mache. Habe ich dann meine Arbeitskollegen angerufen, die haben mich dann ins Klinikum dann zur Tochter gefahren und zur Frau. Das waren ganz komische Gefühle. Ich war, keine Ahnung, sowas hatte ich noch nie. Also auf jeden Fall ganz komisch. Körperlich ist da was ausgelöst worden, ich weiß es nicht. Das war eigentlich wirklich mit das Schlimmste. Also das kann man gar nicht beschreiben.
Und dann ich stelle es mir vor, jetzt will ich was machen, jetzt will ich was tun. Was kann ich machen, was kann ich tun, ne?
Ja, zuerst ist ja mal, ja, okay, ist ein Hirntumor. Was für einer ist es, wie dann festgestellt worden ist, welcher das es war. Ich meine, das war uns im Vornherein schon klar, weil die Ärzte wollten zur Frau nichts sagen. Ja, wir warten am Mann. Gut, dann waren wir zu zweit dort und dann laufen dann, ja, 5, 6 Ärzte auf, Psychologe mit und dann weißt schon, das wird nicht gut ausgehen. Also hat man schon so ein Gefühl. Und dann war halt, wie hat die Frau immer gesagt, die Urteilsverkündung. Und dann ist der Plan aufgestellt worden, was zu machen ist. Und ja, der Plan geht halt bloß 10, 12 Monate. Und danach, ja, weiter geht der Plan gar nicht. Aber wir haben es außerhalb des Plans doch noch weiter geschafft.
War die Sophie bei dem Gespräch mit dabei?
Nee, bei dem Gespräch war sie nicht dabei mit. Aber sie wollte immer alles wissen. Also sie war ganz am Anfang, bevor wir die erste OP gehabt haben, wo wir mit dem Neurochirurgen gesprochen haben, da wollte sie mit. Die wollte genau wissen, was wird da oben gemacht und so weiter. Die war eigentlich bei fast allen Arztgesprächen dabei. Bei denen war sie nicht dabei, aber sonst war sie bei fast allen dabei, weil sie selber wissen wollte, was ist los.
Und als Sophie wollte sicherlich wissen, was ist rausgekommen, habt ihr das, ihr dann die Sophie aufgeklärt oder hattet ihr da noch jemand an der Seite, eine Psychologin für die Sophie, dass die gleich, wenn Fragen sind oder wenn es euch nicht gut geht, mit eingreifen kann, stützend, oder habt ihr das alles alleine gemacht?
Nee, also wir hatten ja, sie war ja stationär, weil sie ja diese zwei Kopf-OPs gehabt hat. Wir hatten da eigentlich immer Psychologen an der Seite. Also wenn wir wollten, ja, dass halt jemand dabei ist einfach. Also wir wurden jetzt nicht allein gelassen. Und das war, denke ich, auch gut so.
Hat die Sophie jemals, also von Anfang an oder zwischendrin, gesagt oder gefragt, Papa, schaffe ich das? Oder Mama, schaffe ich das? Oder auch diese Frage, die, wenn man natürlich erstmal heißt, Tumor, jetzt natürlich sind die Kinder mit 9, wenn jetzt die Eltern, sag ich mal, nicht im Gesundheitswesen sind oder nicht unmittelbar vor kurzem jemand irgendwie an einer Tumorkrankung gestorben ist, können vielleicht mit dem Begriff Tumor erstmal gar nichts anfangen. Mit dem Begriff Krebs wahrscheinlich schon eher, weil das ist ja immer irgendwie so ein bisschen, das, egal wo, das weiß man, das ist nichts Gutes. Aber hat die Sophie irgendwann mal gesagt, Papa, schaffe ich das? Oder werde ich sterben? War das so eine Frage von der Sophie oder... Oder war es vielleicht eine Antwort, die sich selber geben konnte und nicht gefragt hat, um vielleicht euch zu schützen? Hast du da irgendein Gespür dafür?
Ja, also ich denke auch, also wir haben sie nie belogen. Wir haben gesagt, das ist wirklich böse, wir kämpfen dagegen an. Aber die komplette Wahrheit haben wir eigentlich nie gesagt. Also das wäre, denke ich, meines Erachtens nicht zielführend gewesen. Weil sie hat wirklich gekämpft. Und sie hat ja gut damit gelebt und sie hat länger gekämpft wie gedacht. Und von denen her haben wir gesagt, das ist böse. Und der ist, wenn er dann jetzt, hat er den Metastasen auch gemacht im Kopf und ist ja immer größer geworden. Und das haben wir ihr auch gesagt, weil sie dann immer dabei war. Ja, aber Sophie hat auch gesagt, wir kämpfen weiter. Wir bestrahlen das Ding jetzt. Sie hat ja wirklich, sie ist 4 Bestrahlungsrunden gehabt, also wirklich schon sehr, sehr viel bestrahlt worden am Kopf. Aber sie hat gesagt, ja, wir machen das ohne Narkose, ohne alles. Sie hat das eisenhart durchgezogen. Und das ist wirklich ja, bemerkenswert gewesen. Und sie hat eigentlich nie gesagt, ja, schaffe ich das oder werde ich sterben. Sie hat gleich ganz am Anfang noch, nach einem halben Jahr, da war sie ja eigentlich noch topfit. Ja? Sie war ja topfit, ist ja nicht so, dass die irgendwo rumgelegen war. Mhm. Sie war bis zum Schluss fit. Und da hat sie eigentlich dann, ja, hat sie gesagt, weil sie halt, welche ihre Chemo durfte sie nicht ins Schwimmbad, da durfte sie nicht hin, viele Leute, Kino und so, welcher Immunsystem war ja da angegriffen. Und da hat sie dann gesagt, ja, also wenn ich das und das nicht machen darf, dann möchte ich sterben, dann habe ich auch keine Lust mehr. Aber das hat sie dann eigentlich nimmer gesagt, auch zum Schluss. Sie hat es ja selber gesehen, wie es ihr ja körperlich schlechter gegangen ist. Sie hat dann den Arm nicht mehr bewegen können, das Laufen ist schlechter gegangen, weil halt der Tumor irgendwas abgedrückt hat im Kopf. Dann hat sie auch zugenommen, geschuldet den Cortison, aber das hat sie gebraucht. Ja, und sie hat es dann schon selber irgendwo gemerkt. Und wo man so zu ihrem Geburtstag, an ihren ja, 9. Geburtstag, haben wir Notfall-MRT gehabt, weil sie dann auch wieder erbrochen hat und Kopfweh gehabt hat, trotz Cortison. Und ja, dann hat sich festgestellt, dass der richtig explodiert ist. Da war sie aber dabei gehockt mit. Ja, also die war beim Arztgespräch dabei. Und ja, dann, sie hat nichts weiter gesagt, aber ich denke, ab diesem Zeitpunkt hat sie gewusst, dass das ja vielleicht nicht gut ausgeht. Sie hat aber nie was gesagt zu uns, bis zum Schluss nicht. Sie hat gekämpft, sie war stark für alle anderen.
Wow. Woher nimmst du die Kraft, so zu sprechen, so gefestigt auch zu sprechen?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja mit vielen anderen Eltern Kontakt, wo das Kind betroffen ist oder das Kind schon verstorben ist. Mhm. Wir haben da eine Gruppe gegründet mit fast 40 Teilnehmern und da geben wir uns eigentlich gegenseitig Kraft, weil das so selten ist, sind halt die Ärzte ja irgendwo, ja, am Ende mit ihren Latein und so kann man sich dann doch untereinander austauschen. Was hast du gemacht? Mensch, das hat geholfen. Und es gibt ein gegenseitiger Kraft. Wie wir die Diagnose gekriegt haben im Dezember 2017, ja, was magst, dann googelst du erst einmal. Aber du musst es ja glauben, was sie erst einmal sagen. Und dann erst so nach einem Vierteljahr, ich bin auf Hirntumor vorher gefahren. Also da gibt es immer so 3-4 Mal im Jahr gibt es so Hirntumor ja, Kongresse. Da war ich dann dort, habe mich mit anderen Ärzten ausgetauscht, mit anderen Betroffenen, wobei es war nur einmal jemand dabei, wo das Kind das Gleiche gehabt hat, sonst waren es alles Erwachsenen-Tumoren. Aber es war hilfreich auf jeden Fall. Wir haben, ja, auf meines Anraten sind, haben wir dann andere Medikamente eingesetzt, die noch damals als Off-Label waren, also noch nicht zugelassen. Mhm. Mittlerweile gehört es zur Standardtherapie. Also wir waren da schon relativ gut vernetzt und weit vorne. Und wenn man da immer dabei ist und sich mit anderen austauscht, ich denke, das gibt einem ein Stück weit Kraft. Und vor allem das Kind hat einen Kraft gegeben. Weil sie hat gesagt, es geht weiter und es geht weiter. Und ja. Und vielleicht jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es gibt Kraft, dass man vielleicht anderen, ja, was heißt helfen, aber man kann sie unterstützen. Es gibt ja da noch keine Hilfe in dem Sinn, aber man kann sagen, Mensch, versuch das, hol dir da Zweitmeinung, Drittmeinung ein, geh da und dahin, die haben vielleicht andere Geräte wie im aktuell behandelten Krankenhaus. Ja, und es hat schon vielen geholfen, weil wenn man nicht allein ist, fühlen sich die auch sicherer. Mhm. Also, ja. Sind wir gut vernetzt und das ist wirklich sehr gut.
Du hast, also wenn du es erzählst über die Klinik und den Aufenthalt und wie du begleitet worden bist in der Klinik, dann klingt es jetzt für mich wirklich so, als ob ihr als Familie gut aufgehoben gewesen seid. Also so von der Diagnosestellung bis hin zu den ersten operativen Eingriffen, zu den ersten therapeutischen Maßnahmen. Gab es zwischendrin auch manchmal das für dich so eine Szene, wo du dachtest, ich weiß bald mehr als ihr, weil ich eben so gut recherchiert habe oder weil ich mittlerweile besser vernetzt bin. Gab es auch irgendwie Erfahrungen, wo du weniger an der Krankheit als viel mehr am System verzweifelt wärst oder gezweifelt hast?
Ja, solche Situationen hat es öfter gegeben. Wie ich gerade schon gesagt habe, mit diesem Medikament als Off-Label, wir haben da immer nach jedem MRT-Termin, ich habe mir immer gleich die CD geben lassen, wo die Bilder drauf waren, habe sie vervielfältigt. Habe sie dann gleich am nächsten Tag verschickt an andere Kliniken, wo ich guten Kontakt habe. Und dann habe ich ja immer gleich, wollte ich immer gleich einen Chefarzttermin haben, um eben das MRT zu besprechen. Und da ich ja Infos überall her hatte, also nicht bloß aus Google, sondern auch fundierte Infos aus so Hirntumorforen von anderen Ärzten, von Immunologen, von Neurochirurgen, und da habe ich halt immer meine Frageliste aufgestellt und dann ist man halt immer ins Gespräch gegangen. Und da hat man festgestellt, dass die Kinder-Onkologen halt, wie soll ich sagen, wir haben uns da gut aufgekumpft, klar, aber die können halt ihre, ja, die standard-onkologischen Krankheiten, wo die meisten Kinder haben, Leukämie und so weiter, da super. Aber wenn jetzt so ein Spezialfall ist, da gibt es halt irgendwo mal eine Studie, nach der wird behandelt, Punkt. Aber da, die können auch selber nicht aus. Und von denen habe ich da immer wieder meine neuen Ideen gebracht, habe gesagt, man könnte doch das, man könnte das. Manches ist entkräftet worden, weil es nicht geht, ist ja von mir dann medizinisch auch ganz nachvollziehbar gewesen. Dass manche Sachen habe ich gesagt, warum soll ich es nicht probieren? Und dann haben wir so ein Zusatzmittel gegeben, das war ein Epilepsiemittel, 1000 Formulare unterschreiben müssen als Off-Label. Und ein Jahr später ist es zur Standardtherapie hinzugefügt worden. Also da waren wir schon einen Schritt weiter. Mhm. Und von daher hat man schon teilweise Kämpfe. Ja, oder man sagt, ja, wir können jetzt hier nicht mehr bestrahlen, geht einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, Zweitmeinung, wir können noch bestrahlen, dann bin ich halt woanders drin zum Bestrahlen. Und das ist halt, wo man da wirklich sagt, ja, warum ist das so? Ich meine, warum können die nicht sagen, wir können nicht, aber geht's halt da und dahin. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Das habe ich jetzt vor anderen auch schon mitgekriegt, vor anderen Eltern, wo das Kind betroffen ist. Dass jede Klinik eigentlich, es sind Unikliniken deutschlandweit, die machen eigentlich, jeder macht da das eigene Süppchen ein wenig. Also die vernetzen sich nicht untereinander. Und das ist eigentlich das größte Manko an der Sache. Freilich ist es aussichtslos aktuell, aber durch das, dass wir hier bestrahlt haben, mit Spezialmedikamenten gearbeitet haben, haben wir doch statt 10, 11 Monate, 22 Monate rausgeholt. Mhm. Also grundsätzlich wird es vielleicht nicht an den gelegen sein, aber 3, 4 Monate haben wir mit Sicherheit rausgeholt zu einer guten Lebensqualität, die ja auch wichtig ist. Und von dem her habe ich schon meine Gefechte ausgefochten, aber wir sind da standhaft geblieben, weil der Elternwille zählt. Und ich muss mich halt wirklich gut dabei fühlen. Ich hätte nie was Experimentelles probiert. Mhm. Es gibt welche, die fliegen mit dem Kind auf Mexiko, weil es da angeblich die Wunderwaffe gibt oder irgendwo anders. Aber das, wenn es das wirklich geben würde, ja, aber das gibt es halt nicht.
Kommst du aus dem medizinischen Bereich, Michael? Oder woher kommt dieses Wissen? Gefühlt ist es jetzt so, ja, da können wir doch das noch ausprobieren und das, wo ich jetzt dachte, oh, wir haben jetzt die ganze Zeit über Michael, der Vater, da kommt der Löwenvater raus, die Löwenmutter, die Eltern. Also kein medizinischer Background als solches, außer das, um Gottes Willen, das verkleinert so, das ist es gar nicht, sondern das, was du jetzt wirklich da eingebracht hast.
Ich habe mir das eigentlich alles selber anerlernt, auch in Gesprächen mit anderen Ärzten. Also ich habe wirklich auf die Foren habe ich Ärzte getroffen. Ich habe Direktor der Salzburger Neurochirurgie, der war bei uns privat daheim. Also wir haben sehr, sehr gute Kontakte gehabt. Also ich habe mich sehr, sehr gut vernetzt. Und vor allem muss ich auch sagen, unser spezielles Kinderpalliativteam, das wir gehabt haben, die sind auch die Wege mitgegangen, die vielleicht nicht nach Schema F sind. Da haben wir große Unterstützung erfahren, was auch Gold wert war. Und die haben auch noch ein paar Infos geliefert, die auch nicht Standard sind. Aber letztendlich, es war alles zum Wohl des Kindes und es hat jeder ein gutes Gefühl dabei gehabt. Mhm. Das war wichtig.
Der Michael, ein bisschen kennen wir uns ja, haben wir schon festgestellt. Der Michael ist jemand, der Dinge in die Hand nehmen kann. Ich habe erzählt, dass wir uns aus dieser Kindergarten-Eltern-Beiratszeit kennen. Das ist immer jemand, der konnte zufassen, zupacken. Vielleicht ist das eine schon was geholfen. Also keiner, der dort schon sagt, was soll ich denn jetzt machen? Sondern der hat gesehen, was zu tun ist. Und ich glaube, Michael, du kommst aus so einem technischen Beruf. Ne? Du bist also jemand, der auch sehr strategisch denken kann und sehr, sehr klar orientiert ist. Also jemand, der jetzt nicht im eigenen philosophischen Denken verschwindet, sondern der sagt, okay, ich brauche das, das und das. Die gibt mir die Werkzeuge und ich organisiere Schritt D, E und F. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, was vielleicht auch geholfen hat. Natürlich eine innere Resilienz, das ist ganz klar. Mhm. Aber ich glaube, das war vielleicht auch ein Stück weit der Vorteil. Was der Michael mir noch erzählt und was ich beeindruckend fand, in der letzten Phase, wo die Sophie viel gebraucht hat an Zeit und Zuwendung. Du bist berufstätig, deine Frau ist berufstätig. Man kann ja nicht einfach mal so sagen, ich bleibe jetzt mal weg. Ja, irgendwann sagt auch der beste Arbeitgeber, ja, aber dafür bekommst du ein Gehalt. Aber ohne Gehalt, selbst wenn du ohne Gehalt wegbleibst, irgendwann brauchst du auch mal ein Geld. Mhm. Bei dir war es, glaube ich, so, dass die Arbeitskollegen immens unterstützt haben. Magst du es uns vielleicht nochmal erzählen?
Ja, also es war ja so, von Anfang an der Diagnose habe ich mich arbeitsmäßig ein bisschen rausgenommen. Also ich war nicht ganz zu Hause, ich habe viel Homeoffice gemacht, ich habe schon noch was gemacht in der Arbeit, aber halt nicht mehr in der Tiefe. Aber da hatte ich die Unterstützung von meinem Chef, von allen Arbeitskollegen, die haben mich da echt toll unterstützt. Und dann letztes Jahr im Juli, wo dann ja zu ihrem Geburtstag eben, wo dann festgestanden war, dass das Ding explodiert, dann habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Da haben dann die Arbeitskollegen haben dann Überstunden alle für mich gesammelt, dass ich quasi ja ganze letzte Jahr eigentlich dann den Rest daheim bleiben konnte. Und ich habe halt einmal Geld gekriegt, was auch wichtig war, weil mir Spezialmedikamente eben besorgt haben, die wir selber zahlen mussten. Und das war schon wichtig, dass das normal weitergeht. Und ich habe dann alle Freiheiten gehabt, wann ich wieder anfange. Ich habe gesagt, ja, ich will im Januar jetzt wieder anfangen. Ich hätte im Februar wieder anfangen können, aber ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt einmal wieder was zurückgeben, weil die haben ja echt viel gegeben und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber wir sind eine junge Truppe, da hat jeder selber Kinder und von denen her habe ich da echt also Unterstützung erfahren. Das ist schon boah, Wahnsinn. Das war super.
Wow.
Ja, das war großes Kino. Bin ich auf ewig dankbar, dass es so gelaufen ist. Weil es ist ja so, wenn man so eine Diagnose hat, wir haben jetzt keine Nebenbaustellen gehabt, also sei es vom Geld her, sei es von der Arbeit her, weil manche, wenn man jetzt alleinerziehend ist oder irgendwas und hat vielleicht nicht den passenden Arbeitgeber, dann hast du ja nicht bloß die Diagnose vom Kind, sondern dann hast du noch andere Baustellen, wo kriege ich ihr Geld her, wo mache ich das? Und das hatten wir zum Glück nicht, diese ganzen Nebenbaustellen, weil das wäre auch noch einmal zusätzlich, denke ich, eine psychische Belastung gewesen. Wir konnten uns wirklich ja auf die Krankheit konzentrieren und daran arbeiten, was zu tun, ohne dass jetzt irgendein Schwert über einen hängt, ja, morgen gibt es kein Geld mehr oder irgendwas. Mhm. Also das ist schon viel wert, dass man sich dann wirklich ums Wesentliche kümmern kann.
Wie geht Ronja, die Große, Also du hast ja noch eine zweite Tochter auch, Ronja. Wie geht sie damit um, mit dem Tod von Sophie?
Ja, sie ist, ja, sie ist schon sehr verschlossen. Das weiß ich schon immer, also auch wie die Sophie noch da war, aber es ist, ja, es ist schwierig, aber ja, wir müssen daran arbeiten. Sie hat Ablenkung, sie hat, ja, sie hat ihr Pferd, zu dem sie geht, was ja wichtig ist, und ja, die ist schon einigermaßen auf Spur, sage ich einmal. Und auch vor ihrer Schule haben wir eine große Unterstützung erfahren. Die wussten ja alle Bescheid. Und das ist auch wichtig, dass sie da, es soll schon normal weitergehen, sie soll jetzt nicht da irgendwie in Watte gepackt werden, aber es weiß jeder Lehrer Bescheid, und die schauen da auch schon drauf, dass sie nicht irgendwo durchs Raster durchfällt. Freilich ist jetzt nicht, dass da jetzt die super Noten geschrieben werden, weil das hängt ja trotzdem irgendwo drin, aber sie kommt durch und sie hat da Unterstützung, und das ist schon viel wert. Also das sollte schon laufen, aber man kann halt auch nicht reinschauen, also
Spricht sie denn mit euch? Gibt es denn Momente, wo sie auch sagt, Mama, Papa, ich vermisse die Sophie? Also drückt sie es irgendwie aus?
Nee, so sprachlich nicht. Das, man merkt es, aber ja, sie ist halt ein bisschen sensibel, sagen wir mal. Und da ist es, sie verarbeitet sehr innerlich. Aber sie hat gute Freunde. Wir haben einen guten, ja, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Nachbarschaft. Und das fängt einen schon auf. Das ist schon viel wert, wenn dann außenrum immer ein bisschen was los ist und man, ja, man ist halt gut aufgekommen.
Jetzt heißt es ja mittlerweile, Männer und Frauen trauern anders. Und das ist ja oft auch so eine Zerreißprobe für Paare, für Eltern, wenn ein Kind krank wird, weil vielleicht die Mama einen ganz anderen Weg für sich findet, mehr expressiv ist, viel mehr weint, viel mehr vielleicht einfach auch ihre Gefühle rausträgt, Väter genau dieselben Gefühle haben, aber ganz anders irgendwie ausdrücken, in den Keller gehen, in die Werkstatt gehen, noch mehr zum Fußball gehen, noch mehr mit Freunden in die Kneipe gehen. Und wir haben auch in der Erwachsenenpalliativmedizin immer wieder mal junge Erwachsene gehabt, die ich sag mal mit 17, 18, 19 gestorben sind, wo wir dann auch festgestellt haben, boah, da ist eine Familie, die ist aber auch nur noch auf dem Papier da. Die wechseln sich im Schichtsystem in der Versorgung des Kindes zu Hause ab. Aber die gibt's als Paar nicht mehr, wo wir dann auch oft erlebt haben, so rückblickend, wenn man nochmal nachtelefoniert, ja, die Ehe ist auch zerbrochen. Habt ihr beide unterschiedliche Wege gehabt oder jetzt auch noch mit eurem Schmerz, mit eurer Trauer umzugehen? Oder hat euch diese Krankheit ein Stück weit noch mehr gleich gemacht im Sinne von wir sind stark gemeinsam oder wir sind schwach gemeinsam und sind auch vielleicht in derselben Art auszudrücken?
Ja, wir haben schon also unterschiedliche Arten zu trauern, das ist einfach so. Also ich bin halt mehr offensiv, ich rede halt mehr darüber ich kann jetzt auch, wenn Familie da ist, kann ich jetzt so nicht weinen zum Beispiel, das wenn ich allein bin, ja, aber das ist einfach irgendwo so, und ja, es macht jeder anders, das wird jeder anders, aber jeder muss seinen Weg gehen, und ich denke, das ist ja ganz gut so, dass das jeder für sich macht, schon miteinander, aber jeder verarbeitet das jetzt irgendwo, ja, schon anders. Also es ist auch gleich nach dem Tod, was irgendwie schon schwierig, aber irgendwie wird's gefühlt immer schwieriger jetzt, weil es ist so endgültig, man arbeitet wieder, es war Weihnachten, es war Silvester, jetzt ist halt, das sind so Tage, wo man sagt, ja, da erwischt es einen schon noch einmal so richtig.
Ja.
Es wird ja nie ganz weg sein, aber so vom Verarbeiten, von der Trauer her, ist es komplett unterschiedlich. Also es geht jeder seinen Weg, aber das ist ja gut so, es funktioniert.
Also ihr habt trotz der unterschiedlichen Art zu trauern, wo eher aktiv, sag ich mal, also zumindest im drüber sprechen, aber gleichzeitig im Zeigen auch wiederum eher verschlossen, und deine Frau vielleicht umgekehrt, also ist eher bereit, auch mal, wo auch immer es ist, drüber zu reden, aber dann auch eher zu weinen. Ihr habt nicht das Gefühl, dass euch das Sterben der Sophie auseinandergesprengt, sonst hat euch eher noch ein bisschen zusammengeschweißt oder enger zusammengebracht?
Ja, also auseinander auf keinen Fall, weil es war ja der zentrale Punkt in der Familie, und von dem her muss man ja hier zusammenhalten, also es geht gar nicht anders, also das, wenn man sich da irgendwie zerstreitet oder irgendwas, das bringt ja alles nichts, also wir sind relativ eng zusammengerückt. War ja wichtig, also das ist nach wie vor noch so.
Jetzt haben wir ja immer dieses Trauerjahr in vielen Kulturen auch und bei uns in Deutschland eben auch. Und dieses Trauerjahr beinhaltet ja faktisch, dass man sagt, alle Momente, die im letzten Jahr oder in einem Jahr noch gemeinsam waren, sind in diesem einen Jahr erstmals alleine. Jetzt hast du schon angesprochen, Weihnachten, das ist eine typische, hat man das wahrscheinlich das Gefühl, dass in dem Raum wie ein schwarzes Loch ist, es saugt alles weg. Warum soll ich denn Weihnachten feiern, wenn meine Tochter nicht mehr da ist? Dann war Silvester, es wird jetzt noch so ein paar Sachen kommen, das Osterfest, auch so ein Familienfest, der erste Geburtstag. Ja. Habt ihr für euch irgendwie einen Plan, wie ihr sagt, nein, es wäre vielleicht auch im Sinne unserer kleinen, wilden Feger Sophie nicht gewesen, dass wir jetzt traurig sind? Hat man manchmal so das Gefühl, ich sage, Papa, wein doch nicht. Mir geht es jetzt vielleicht besser. Vielleicht ist es auch so ein bisschen idealistische Wunschvorstellung selber eines Vaters, dass man sich das wünscht, dass die Kinder einem so ein bisschen an der Seite stehen als Engelchen und sagen, hey Papa, mir geht's jetzt gut da, wo ich bin und feier bitte, weil wenn ich da wäre, würdest du auch feiern. Baut man sich sowas zusammen oder ist es nur so eine idealisierende Vorstellung, die ich jetzt habe?
Ja, das ist, wie gesagt, es soll ja normal weitergehen und wir haben ja die große Tochter auch und wir haben das alles besprochen. Sollen wir denn einen Weihnachtsbaum aufstellen? Sollen wir schmücken? Ja, das hat die große Tochter dann mit ihrer Freundin hat es dann geschmückt alles. Also es soll dann schon relativ normal weitergehen. Die Sophie hat auf ihrem Grab auch einen kleinen Baum gehabt, wo ich eine Beleuchtung dran gemacht habe. Also das, ja, dass sie halt auch dabei ist. Das ist, ja, ich denke, das ist richtig so, weil sie hätte es auch so gewollt. Definitiv hätte sie das gewollt, dass wir nicht uns Weihnachten in ein Loch verschließen und gar nichts machen. Es ist der richtige Weg, meines Erachtens, das so zu tun. Freilich ist es an diesen Tagen nochmal sehr, sehr traurig. Ganz klar, da fällt man auch selber irgendwo in ein Loch. Aber so die Rahmenbedingungen zu jedem Fest, das, ja, das sollte schon so sein, dass man das nach wie vor macht, weil sie schaut irgendwo von oben runter und denkt, ja, okay, passt, hätte sie so gewollt. Also, ja, anders würde ich es ja gar nicht machen.
Du hast gerade gesagt, sie schaut oben runter. Das klingt so nach, unten ist die Erde, oben ist der Himmel. Wenn man an Himmel glaubt, dann ist man ja, glaubt man ja vielleicht auch an Gott. Also ich persönlich glaube an Gott auch. Wie ging es euch damit? Habt ihr zwischendrin mit dem gesagt, seid ihr gläubig? Bist du gläubig, Michael?
Ja, wir sind alle, also wir sind ja alle getauft und alles und wir sind auch gläubig, ja. Aber wenn ein Kind so eine Krankheit hat, da verliert man natürlich dann ab und zu einmal den Glauben. Also wir sind jetzt nicht so ganz eng, aber wir sind gläubig und
habt ihr da nicht mal gehadert? Habt gesagt, verdammt, lieber Gott, was hast du dir denn da jetzt einfallen lassen?
Ja, na klar. Ja, das kommt natürlich. Ja, und es ist schwierig. Also nach wie vor haben wir den Glauben nicht verloren, aber ja, ab und zu kann man schon verlieren, wenn man denkt, ja, warum ist das so? Warum passiert das ein Kind? Das hat ja nie irgendwas gemacht diesbezüglich, dass es den Krebs forciert hätte mit irgendwelchen ungesunden Sachen. Ja, also wo man selber verantwortlich ist, warum ist es so? Also da ja, kann man schon den Glauben wirklich irgendwo verlieren. Aber ja, wir haben ja ganz normale kirchliche Trauerfeier erhalten und es war auch gut so und das war schön, den Pfarrer, den wir gehabt haben, der hat es auch wunderschön gemacht.
Das wollte ich gerade fragen, habt ihr von der Kirche, ich kenne jetzt ja die Gemeinde, in der du lebst, ich kenne auch den Seelsorger dieser Gemeinde, ein Stück weit, also zumindest einen kenne ich davon, habt ihr euch kirchlich aufgehoben gefühlt, seelsorgerlich aufgehoben gefühlt? Oder habt ihr gesagt, naja, das ist, macht mal ihr eurens, wir machen unseres?
Ja, es war auch gar nicht der Bedarf da, dass wir uns da jetzt ja so sehr, sage ich mal, zum Seelsorger irgendwie hinwenden. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja unsere, also Psychologen haben wir gehabt im Krankenhaus eben dann auch. Aber was eigentlich das Wichtigste war, eigentlich unser Palliativteam. Das war auch schon fast ja, seelsorgerisch, aber es war ein super Team, haben heute noch Kontakt und das war eigentlich mit das Wichtigste. Dass man sich da wirklich gut aufgehoben fühlt und es waren wirklich Top-Leute, die sowas machen. Ich bewundere die sowieso und es ist echt super gewesen.
Und kam das Palliativteam zu euch nach Hause?
Ja, also logisch, sie hatte ab und zu mal einen Klinikaufenthalt, aber wir waren ja so wenig wie möglich in der Klinik drin, wenn sie mal gefiebert hat oder so, also aber sehr selten. Und dann sind sie eigentlich meistens gekommen zu uns, also Blut abnehmen, Blutcheck und das ganze Medikamente. Eigentlich konnten wir wirklich in unserer gewohnten Umgebung bleiben daheim und die sind dann gekommen. Also das ist wirklich eine große Erleichterung. Ja, wir haben zwar bloß eine halbe Stunde zum Krankenhaus gehabt, aber das ganze Prozedere im Krankenhaus anmelden, warten, das hat man halt alles daheim nicht.
Ja, ja, du bist also zu Hause, du bist ja geborgen, du bist in Sicherheit, du bist zu Hause, ja.
Ja, das war eigentlich auch wichtig. Also sie hat da ihre Lieblingsärzte gehabt, einen Lieblingsarzt, da hat sie ihn blöd angeredet, er hat blöd zurückgeredet und so was, super. Und das hat ihr richtig gefallen. Also das war wirklich, nein, das war schon top. Das war gut. Und da haben uns alle gut aufgefühlt. Wir haben uns sicher gefühlt, dass da nicht irgendwie was falsch läuft oder was. Also wir waren wirklich sehr, sehr gut versorgt. Also wenn ich der andere jetzt in unserer Gruppe, wo wir uns da ja immer austauschen, sehe, manche haben überhaupt kein Palliativ, manche haben das teilweise noch gar nicht gehört. Also da macht jede Klinik deutschlandweit irgendwie komplett anders.
Mhm. Aber hattest du Berührungs...
Ich würde mir wünschen, dass so eine Versorgung, wie wir gehabt haben, dass das eigentlich jedem Kind irgendwo zugänglich ist. Freilich gibt es verschiedene Menschen in verschiedenen Teams, klar, aber allein die Möglichkeit, dass es so ein Team gibt, ist schon viel wert und es hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen.
Bayernweit gibt es ja nur 6 Teams, weil die Zahl der Kinder Gott sei Dank auch sehr gering ist, es ist deutlich unter 1000 Kinder. Aber wir haben Gott sei Dank in Bayern fast eine flächendeckende Versorgung durch die 6 SAPPV, also diese pädiatrischen Palliativteams. Und die haben Riesenstrecken zu fahren, weil es ja eben nur so wenige sind. Aber wenn ich das natürlich jetzt Erwachsenenpalliativmediziner höre, wie gut sich der Michael aufgehoben fühlt, dann schafft es eine, für mich auch als Erwachsenenpalliativarzt, eine große Erleichterung zu wissen, dass die Eltern eben auch das, was wir aus unserer Versorgung, nämlich 24 Stunden erreichbar zu sein oder Erreichbarkeit zu gewährleisten, für die Patienten eben dadurch zu verhindern, dass sie wegen jedem kleinen Unsinn vielleicht sogar in die Klinik mussten, weil man sagt, okay, es gibt gar keine Krisensituation, weil man weiß, dass da jemand da ist und aufkommende Angst wird relativ schnell wieder weggesteckt, weil man weiß, okay, es kann gar nicht so schlimm werden, weil ich habe ja jemanden im Hintergrund, der würde kommen. Sowas garantieren wir ja als Teams für die Älteren. Und wenn der Michael jetzt sagt, dass ihm das so geholfen hat, dann finde ich das so wichtig, dass man das eben auch noch weiter ausbaut. Also eben auch, wenn wir in Bayern das Glück haben, dann gibt es genug andere Bundesländer, wo es eben viel zu wenige Kinder-Palliativ-Teams gibt. Also das ist unsere Aufgabe. Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wir müssen als Gesellschaft uns daran messen lassen, wie wir mit den Schwerkranken und Sterbenden umgehen und eben auch mit den Schwerkranken und sterbenden Kindern umgehen. Also da ist immer noch genug Aufgabe dabei. Wie gesagt, wenn es Teams gibt, die sagen, oder Eltern gibt, die sagen, ich weiß ja gar nicht, wie Kinder palliativ oder was ist denn überhaupt palliativ?
Genau.
Das zeigt schon noch, dass da offene Baustellen sind, die zu erfüllen sind.
Hattest du beim Thema, Michael, palliativ, wusstest du, dass es so etwas gibt oder wie bist du darauf gekommen und welche ersten Gedanken hattest du beim Thema palliativ?
Ja, die ersten Gedanken beim Thema Palliativ waren eigentlich in die ersten Arztbriefe drin gestanden, wo immer drin gestanden war, ja, Palliativversorgung. Mhm. Ja, und Palliativ hat ja für mich am Anfang ja irgendwo was Negatives gehabt. Palliativ, oje, oje, zum Sterben herkriegt, übertrieben gesagt. Mhm. Dem ist aber nicht so. Also wir hatten gleich vor Anfang Kontakt zum Palliativteam vom Krankenhaus her. Und der Kontakt ist nie abgerissen und es ist halt zum Schluss dann ja immer intensiver geworden, natürlich, ganz klar. Wenn wir keinen Arzt gebraucht haben, dann nicht, aber ich habe immer 24 Stunden Nummer gehabt, wo ich anrufen konnte. Da wurde mir geholfen oder ich habe die Medikation schon teilweise mal vorgegeben gehabt. Dann hat er gesagt, ja, das machen wir so. Man hat ja alles daheim gehabt. Also das war wirklich, toll. Von dem her, war mir eigentlich seit Anfang an, seit Diagnose, haben die uns begleitet.
Der Michael hat es ja so schön gesagt, für ihn war Palliativ erstmal zum Sterben herrichten. Und etwas, was wir ein Stück weit mit mit unserer Arbeit hier, mit dem Podcast, aber auch mit der Palliativarbeit auch immer wieder zeigen wollen, ist Palliativmedizin ist nicht Sterbemedizin und Palliativbegleitung ist nicht Sterbebegleitung. Für mich ist das habe ich jetzt auch erst neulich wieder gesagt, für mich ist Palliativmedizin Lebensmedizin und Palliativ- oder Hospizbegleitung ist Lebensbegleitung. Denn es ist alles einfach Leben, bis derjenige oder bis das Herz desjenigen aufhört zu schlagen, so lange lebt er. Und was, Michael, du auch im Vorgespräch mir erzählst, ist, dass die Sophia eigentlich bis ein, zwei Tage vor ihrem Tod noch ganz, ganz aktiv war. Ich glaube, das wirkliche Übergehen von Leben zum Tod waren ein, zwei Tage.
Zwei Tage.
Bis dahin hat dieses Leben, da musste man nicht jeden Tag, wenn man dort war oder wann auch immer man dort war, jetzt ganz brutal mit dem Leichentuch wedeln und sagen, übrigens, ne, hier, sondern da war Leben da. Leben. Und warum soll ich denn dieses Leben weg und sagen, wir reden jetzt mal vom Sterben? Nein, nein, wir reden vom Leben. Deswegen ist es eine Lebensbegleitung. Aber du hattest ja erzählt, du bist eigentlich wirklich kurz vor Schluss, wimpernschlagartig, war die noch ganz, ganz aktiv.
Ja, die war super aktiv, also körperlich schon ein bisschen eingeschränkt, aber so war die geistig fit. Es war Sonntagabend noch, da hat sie noch gebadet, sie hat ihre Spaghetti gegessen, was sie so gern gewollt hat, und dann nachts ist halt dann losgegangen, Sonntag auf Montag. Montag hat sie dann auch bloß noch gestiert und dann hat sie nichts mehr drin gelassen und dann ist aber auch gleich wirklich, da waren die Palliativmediziner zweimal gleich da am Montag, dass sie ihre Medikamente eben subkutan über die Haut kriegt. Hat sie dann auch gekriegt und sie hatte bis zum Schluss auch keine Schmerzen. Und dann Dienstagnachmittag, wir waren halt dann alle zusammen, also die Freundinnen waren da, Bekannte waren ja alle da und ja, die Palliativmediziner waren da, gute Bekannte, Ärztin war auch noch mit da. Ja, das war halt dann, wahrscheinlich hatte ich so viel drauf gewartet, dass alle da sind und dann konnte sie in Ruhe gehen. Also sie hatte keine Schmerzen und das war das Wichtigste überhaupt. Sie hatte eigentlich bis zum Schluss ein gutes Leben.
Sie hat ja, du hast mir mal ein Video gezeigt, sie ist ja sogar, glaube ich, drin in einem Swimmingpool noch trotz Lähmung der einen Körperhälfte noch geschwommen und geplanscht und hat noch ihren aktiven Spaß gehabt, ne?
Ja, genau. Wir hatten ja im Juli das MRT und da war sie eigentlich noch topfit. Ich habe ja diese Aufnahmen, habe ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, dann an andere Kliniken geschickt. Und ein führender Kinderneurochirurge hat dann auch diese Bilder gesehen. Und ich habe ja bloß die Bilder hingeschickt mit den radiologischen Befund. Und der hat mich dann angeschrieben und gesagt, ja, also wenn er die Aufnahmen so sieht, dürfe das Kind eigentlich gar nichts machen mehr, sondern es müsste bloß noch da liegen, weil das Hirn hat schon komplett um 2 Zentimeter verschoben gehabt. Dann habe ich ihm ein Kurzvideo geschickt, wie das Kind im Pool planscht. Also ja, der Tumor hat halt dann nicht da drauf gedrückt, wo Einschränkungen zu erwarten wären. Also es hat er überhaupt nicht geglaubt. Und von denen hatte sie wirklich, also hat sie gekämpft. Sie wollte auch, ja. Und das war eigentlich, also das konnte er gar nicht glauben. Den habe ich das Video geschickt, das war echt, das war klasse. Also.
Wenn der Michael so erzählt, dann habe ich. Trotz der Tatsache, dass die Sophie gestorben ist, ich habe immer nur ein lebendiges Kind vor Augen.
Ich auch.
Also ich habe ja von Michael dieses Video gesehen, wo diese halbe Seite dann nicht funktioniert hat. Und auch da war das nie so, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, die flucht, weil diese Seite nicht geht, sondern die hat einen dermaßen Spaß gehabt. Und ich sehe jetzt auch ein Kind voller Freude. Das ist sicherlich ganz oft auch nicht so, ne? Aber vielleicht war das ein Stück weit jetzt auch bei euch das Geschenk, was die Sophie für die Zeit danach ein bisschen hinterlassen hat. Ihr habt 11 Monate angekündigt bekommen, ihr hattet was, 20 Monate, 22 Monate. Ich bin immer kein Freund von Zeitangaben, weil was ist denn, wenn dieser 11. Monat kommt, was ist denn an dem 12. und dem 13.? Eigentlich lebst du ja permanent vor so einer Schlagfalle, vor der Angst, dass sie schlägt demnächst zu. Ihr habt doppelt so viel Zeit gehabt, wie eigentlich vorhergesagt war. Ist irgendwann dann auch mal wir sind eigentlich schon 3 Monate drüber weggegangen und habe gesagt, egal was jetzt ist, jeder Tag wird mitgenommen? Oder war immer noch im Hinterbewusstsein, verdammt, wir sind ja eigentlich schon über der Zeit?
Das schwingt im Unterbewusstsein schon mit. Aber wir haben eigentlich, wie soll ich sagen, alles ganz normal weitergemacht. Wir haben Urlaube gemacht. Ich habe es oft erwähnt gehabt, das ist fast schon erschreckende Normalität gewesen. ja, weil wir halt ganz normal weitergemacht haben. Mhm. Also auch für die Kinder. Wir waren im Urlaub, wir waren vier Wochen auf Familienreha. Das war wirklich, das war auch ja, in dieser ganzen traurigen Zeit war das eigentlich die schönsten 4 Wochen, die wir gehabt haben, weil da konnte das Kind wieder ins Schwimmbad gehen, weil das halt alles überwacht worden ist. Und das war echt cool. Und ja, von denen her hat es eigentlich schon alles gepasst, so wie wir es gemacht haben. Aber wie gesagt, erschreckende Normalität teilweise. Wir haben Feuer geschürt, wir haben alles eigentlich ganz normal gemacht. Die Sophie ist Roller gefahren, die hat auf ihren Hoverboard ist sie rumgefahren, die hat alles, was sie machen konnte, hat sie gemacht.
Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis als die Sophie gestorben ist, dann wenn alle Sachen irgendwann wegtransportiert? Hat sie im Pflegebett eigentlich zu Hause?
Ja, also sie hat am Montag früh das Pflegebett bekommen, weil es ja da rapide bergabgegangen ist. Und ja, am Mittwoch haben sie es dann eigentlich wieder abgeholt. Cool.
Trotzdem wird es wahrscheinlich ein bisschen ausgesehen haben, da Spritzen, da Unterlagen und so weiter. War irgendwie bei euch so ein bisschen Krankenhaus?
Nein, gar nichts. Also wir haben ja, nachdem sie gestorben war, war ja unser Palliativmediziner, der war ja noch stundenlang da. Also der ist nicht, sie war gestorben, er war weg. Die haben noch eine Kerze aufgestellt für die Sophie und der war noch relativ lang da. Und da war nichts mehr irgendwo, irgendwelche Spritzen oder irgendwas. Sie hatte nichts weiter gehabt. Sie hatte keinen Zugang und nichts gehabt. Sie hat nur die eine Flasche, die Subcutan über den Oberschenkel reingelaufen ist, dass sie ihre Schmerzmittel halt bekommt. Aber sonst war da nichts. Also wir haben, wie gesagt, das Bett, ja, wollten wir eigentlich so schnell wie möglich weg haben. Aber so jetzt, wie jetzt in ihrem Zimmer, da haben wir eigentlich noch nicht so viel jetzt verändert.
Also das erste Aufwachen nach dem Tod. Wie lange habt ihr gebraucht, bis man früh aufwacht und nicht denkt, ich muss zu Sophie gucken? Also ist es euch schneller bewusst gewesen oder waren immer wieder so sagen wir so, ist ja doch nicht mehr?
Ja, das ist am Anfang war es eigentlich nicht so schlimm, das wird einem immer bewusster dann. Also je länger die Zeit ist, umso endgültiger ist es eigentlich. Nicht, dass es am Anfang nicht schlimm war, aber irgendwo gefühlt hat sich das gesteigert. Am Anfang war das alles noch so frisch, so viel ist ja eigentlich da, aber je länger das dauert, umso endgültiger wird es eigentlich. Also so ist das Gefühl für uns jetzt gewesen.
Ja.
Und wir sind auch jeden Tag bei der Sophie, sie ist nicht einmal 50 Meter vor ihrem Bett, hat sie jetzt ihr Bett quasi. Also wir wohnen direkt im Friedhof und wir haben ein Grab gewählt, was nahe zu uns ist. Also sie ist sehr nah bei uns.
Ist sie tagsüber auch bei euch? Ist sie da, überall?
Sie ist immer präsent, ja. Doch, wir haben viele Bilder, wir haben viele gebastelte Sachen. Sophie war der Bastelbastel, die hat gebastelt für ihr Leben gern. Auch wenn ihr am Nimmerganger ist, dann hat man sie halt unterstützt, muss was halten, aber sie hat bis zum Schluss gebastelt. Sie hat, weil sie immer mit dem Essen nicht so gewusst hat, ja, was essen wir denn heute, hat sie ein Essenrad gebastelt, wie so ein Glücksrad. Ist sie alles selber auf die Idee gekommen, hat sie gebastelt, dann ist es gedreht worden, jawohl, heute gibt es Spaghetti oder heute gibt es Brathering oder irgendwas. Aha. Also die war da schon gut dabei. Und sie hat auch dann im August, September letzten Jahres, hat sie schon angefangen, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Also wir haben dann auch zu Weihnachten, die Geschenke waren ziemlich fertig. Wir haben zu Weihnachten dann für den, die Geschenke waren, also für Familie, Verwandtschaft, gute Bekannte, haben wir dann von der Sophie, obwohl sie ja schon über 2 Monate tot war, haben wir dann die Weihnachtsgeschenke noch verteilt. Und vielleicht hat sie das im Unterbewusstsein schon gewusst und hat im Vorgriff da schon was gebastelt. Also ja, so kann ich mir das vorstellen. Aber es war auch schon noch einmal dann, das ist von der Sophie und das hat sie wirklich selber gebastelt und es ist 2,5 Monate danach gewesen. Also ja.
Die Sophie ist im Oktober gestorben.
Ja.
Und jetzt, da wir diesen Podcast aufzeichnen, dieses Gespräch führen, das sind jetzt 3 Monate.
Ja.
Ich schaue die ganze Zeit schon, vielleicht für die Hörer ganz kurz, wir sehen uns, während wir dieses Gespräch führen, und ich schaue die ganze Zeit schon auf deinen Pulli und da prangt in großen Lettern als alter Rockfan und als alte Rockantenne-Moderatorin das AC/DC-Logo. Wie arg hilft dir Musik?
Ja, Musik. Sophie hatte ihre Lieblingslieder. ihr Lieblingslied war dieses Sternstundenlied, was ja genau gepasst hat. Mhm. Das haben wir auch zur Trauerfeier dann auch gespielt. Ja, ich meine, das, wenn ich höre, dann muss ich jetzt mal wiederholen, ganz klar. Aber sonst jetzt Musik, ja, ich bin viel im Auto unterwegs. Da ist es schon, ja, hilft schon, lenkt ab. Weil, wie gesagt, wenn man viel im Auto unterwegs ist, ist alleine unterwegs, dann hat man doch Gedanken und ja, ab und zu muss man mal das traurige Lied dann rein, das muss auch mal sein, aber sonst, ja, ganz normal eigentlich, also Musik ist jetzt nicht der Mittelpunkt, aber so bei langen Autofahrten hilft es ja.
Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, wirklich von Herzen dafür, dass du dich mit uns unterhalten hast, du so viel mit uns geteilt hast, dass Sophie ein Teil jetzt auch von uns war, ein Teil von dir nach wie vor ist, immer sein wird. Die ist überall da. Sie ist bei euch in der Nähe und dass sie euch so viel Kraft gegeben hat und weiterhin gibt. Und ich wünsche euch von Herzen für die nächste Zeit einfach nur alles, alles Liebe.
Danke, Katrin.
Ich kann auch gerade gar nichts dazu sagen, weil ich einfach sprachlos bin, ob der Kraft, die dieser Mensch, der jetzt kein Mediziner, Krankenpfleger oder wie auch immer es hier ausstrahlt und damit auch eine Stütze sein kann in der Familie, der eigenen, aber für alle anderen Eltern auch. Und ich ziehe meinen Hut vor dir, Michael, mit welcher Größe du das jetzt hier auch gemacht hast und uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir, wann immer du jemand brauchst an deiner Seite, der dich dann mal stützt, weil ich weiß, dass brüllende Löwen auch immer eine brüllende Löwin oder auch einen anderen brüllenden Löwen brauchen, um selber wieder Kraft zu tanken, dass du den an deiner Seite auch hast und dass du auch für dich Energieauflader hast, die dich tragen und unterstützen. Ihr habt zwei tolle Töchter. Die eine ist einfach schon mal abgereist, die ist aber trotzdem da. Ihr seid eine tolle Familie, du bist ein toller Papa. Und ich wünsche euch einfach alle Kraft, die ihr braucht, um die weiteren Wege zu gehen. Danke, Michael.
Danke.
Am Puls, weil Sterben Leben ist, der Palliativportal-Podcast.